Frieden. Mein Herz sehnt sich nach Frieden. Frieden vielleicht einfach auch mal vor dem Sturm der schlechten Nachrichten, der uns irgendwie tagtäglich erreicht. Und dann denke ich mir doch aber auch wieder, die Menschen, um die es in diesen Nachrichten geht, die haben keinen Frieden. Frieden, das ist etwas, was uns Menschen eigentlich verbindet. Wir alle sehnen uns nach Frieden, nach Ruhe, nach Sicherheit, dass wir uns frei entfalten können. Aber wir haben das nicht alle. Und auch deswegen und weil auch die Jährungen der heftigen Kriegserlebnisse der letzten Zeit jetzt ein bisschen länger schon her sind, aber die Oktoberjährung ist noch näher dran, wollen wir heute Friedensgottesdienst feiern. Für Frieden eintreten, über den Frieden nachdenken, Frieden in unseren Herzen bewegen. In Vorbereitung auf diese Predigt habe ich einen Artikel auf der Internetseite Bibelwissenschaften gelesen zum Thema Krieg und Frieden. Ein Artikel von 2018. Und dieser Artikel begann damit zu beschreiben, was ist Krieg eigentlich und wie hat sich das entwickelt. Und in dem Artikel hieß es noch, heutzutage führen nicht mehr Länder gegen andere Länder Krieg. Das haben wir hinter uns gebracht. Heutzutage sind es eher die Splittergruppen innerhalb von Ländern, die gegeneinander antreten. Ja, und der Artikel schien dadurch dann direkt aus der Zeit gefallen zu sein, denn schließlich haben wir heute irgendwie wieder beides. Wir hören von dem Krieg in der Ukraine, der uns in Europa natürlich besonders nahe geht. Auf der anderen Seite der Welt sind es die Auseinandersetzungen im Gazastreifen, die uns tief erschüttern. Familien werden auseinandergerissen, Leben zerstört und inmitten von Hass und Gewalt scheint Frieden dann oft unerreichbar. Und doch feiern wir jetzt hier, wir selbst, gerade in Freiheit und Ruhe, Gottesdienst, ein Friedensgottesdienst. Frieden und Krieg ist heute ein Thema, das uns unter enorme Spannung setzt. Oft weiß man gar nicht mehr, was man dazu so richtig sagen soll. Oft will man gerne einfach der nächsten Krise entgehen, sich darunter wegducken, nichts damit zu tun haben. Denn was ist denn jetzt nun der richtige Weg, um die Kriege zu beenden? Welche Meinung oder Position soll ich denn jetzt nun beziehen in diesen Konflikten? So viele fordern das ja auch inzwischen ein. Wie stehst du eigentlich zu Punkt, Punkt, Punkt? Oder sag du doch bitte auch mal etwas zu Punkt, Punkt, Punkt. Du musst dich doch dazu äußern. Dabei sind das eigentlich so komplexe Situationen, dass ein Einzelner allein sie gar nicht mehr durchblicken kann. Nicht mal viele gemeinsam schaffen das auf eine gute Art und Weise. Es ist total vertrackt und verrannt mit diesem Thema Frieden und Krieg. Und doch hat uns die Bibel etwas zu diesem Thema zu sagen und gibt uns vielleicht sogar gerade in solchen Fragezeiten einen einzigartigen Standpunkt, den wir beziehen können. Unser Text steht heute in 2. Korinther 5, 18 bis 21. Ich lese ihn uns. Paulus schreibt hier: Aber das alles ist von Gott, der uns mit sich selber versöhnt hat durch Christus und uns das Amt gegeben hat, das die Versöhnung predigt. Denn Gott war in Christus und versöhnte die Welt mit ihm selber und rechnete ihnen ihre Sünden nicht zu und hat unter uns aufgerichtet das Wort von der Versöhnung. So sind wir nun Botschafter an Christi Stadt, denn Gott ermahnt durch uns. Und so bitten wir nun an Christi Stadt, lasst euch versöhnen mit Gott. Denn er hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht, auf dass wir in ihm die Gerechtigkeit würden, die vor Gott gilt. Der Standpunkt der Bibel geht aus von Jesus Christus. Jesus ist ein Versöhner. Gott selbst hat in Jesus den ersten Schritt gemacht, um den Unfrieden zwischen den Menschen und Gott zu versöhnen. Und was Jesus durch seinen Tod am Kreuz und seine Auferstehung vollbracht hat, ist nicht nur die persönliche Erlösung für uns selbst. Es ist eine Einladung zum Frieden. Frieden mit Gott in diesem Fall. Und diese Versöhnung zeigt uns, dass Gott der Welt nicht länger ihre Schuld anrechnet, sondern einen neuen Weg des Friedens und der Gnade eröffnet hat. Gott geht hier in dieser Geschichte und mit uns ja nicht den Weg, wie er für uns Menschen funktionieren würde. Für Gott war ja die Sünde der Menschen der Grund der Zertrennung und des Kampfes. Und wenn wir Menschen Unrecht an uns erfahren, dann sinnen wir erstmal darauf, dass die Person ja da schon auch Wiedergutmachung leistet. Also wir wollen, dass dann beim anderen Einsicht ist, eine Entschuldigung kommt, am besten auch Umkehr, beziehungsweise eine ausgleichende Wiedergutmachung. Das ist so der Weg der Menschen. So kann bei uns Streit beiseite gelegt werden. Aber Gott macht das eben hier irgendwie erstmal ganz anders. So, aus Gottes Perspektive ist ja die Sünde der Menschen, die Schuld der Menschen, das, was da irgendwie in Zertrennung steht. Und Gott nimmt eben zuerst alle Schuld auf sich selbst. So steht es ja in diesem Text. Jesus, der keine Schuld an sich hatte, der keine Sünde trug, würde für uns zur Sünde gemacht. Das ist, als würden wir zu den Leuten, die uns Unrecht tun, sagen, ach, weißt du, das ist eigentlich meine Schuld, dass du mich beleidigt hast. Ich mach das wieder gut. Und das ist doch bescheuert eigentlich. Da würden wir doch eigentlich nie machen. Da lassen wir uns doch so auf der Nase herumtanzen. Aber eigentlich ist das, glaube ich, dann gar nicht mal so lebensfern. Denn damit es Frieden wieder geben kann, damit Konflikte sich lösen, braucht es eben eigentlich immer jemanden, der den ersten Schritt wieder auf die andere Person zumacht. Besonders in Beziehungen, in Freundschaften, in Partnerschaften ist das der Fall. Kennt ihr das vielleicht? Jemand tut dir Unrecht, da will man diese Person am liebsten gleich zur Sau machen, so richtig schön mit gleicher Münze zurückzahlen, was da einem passiert ist. Aber eigentlich weiß man ja, dass das die Gewaltspirale nur fortsetzt und nicht den Weg zum Frieden bedeutet. Und dann fällt es so unglaublich schwer, den schmalen Weg zu gehen. Und vielleicht sowas zu sagen wie, hey, hör mal, ich wollte dir mal ein Feedback geben, wenn du das hören magst. Ist auch nur ein Angebot, aber ich will dir gerne sagen, was dein Verhalten in mir ausgelöst hat. Und zwar habe ich mich durch diese Äußerung von dir schon herabgewürdigt gefühlt und ich wollte jetzt einfach mal nachfragen, ob du das auch so gemeint hast. Vielleicht ist das sogar schon zu nett. Man muss sich ja auch nicht alle Butter vom Brot klauen lassen. Aber es ist eben definitiv mehr der Weg zum Frieden, als zu sagen, ey du Vollidiot, denk halt nächstes Mal nach, bevor du deinen Mund aufmachst. Ich glaube, so eine Aussage hat selten zu mehr Frieden geführt. Es geht also in diesem Frieden, den wir hier in dieser Bibelstelle sehen, um eine Haltung, die zuerst zurücksteckt und vorauseilende Versöhnung übt. Und ich glaube, diese Haltung, die gilt für unseren persönlichen Kontext, für das Zwischenmenschliche. Aber ob das jetzt auf die Ukraine anwendbar ist, das wage ich zu bezweifeln. Man muss eben auch aufpassen, dass man sich vor Harmlosigkeit nicht völlig überwältigen lässt. Das gilt natürlich auch. Und trotzdem sehen wir in diesem Prinzip in der Bibel schon ein bisschen von dem, was Frieden in der Tiefe bedeutet. Friede ist eben nicht einfach nur die Abwesenheit von Krieg oder Chaos, sondern auch die Wiederherstellung einer zerbrochenen Beziehung. Die Wiederherstellung von zerbrochenen Verhältnissen. Und wenn wir das auf diese Konflikte denken, das ist einfach krass. Versöhnung ist die Antwort auf das Chaos in der Welt. Es geht ja nicht in dieser Welt darum, dass das Chaos nicht mehr da ist. Ich glaube, das werden wir nicht loskriegen, sondern es geht an sich um eben das Aussöhnen mit diesen Situationen, um das Versöhnen da, wo es stattgefunden hat und da, wo man es nicht verändern kann. Jesus bringt eine tiefere, heilende Versöhnung, die selbst inmitten von Konflikten existieren kann, die das irgendwie auch durchbricht. Und diese vorauseilende Versöhnung, die hat auch was mit uns zu tun. Paulus erinnert uns in dem Text daran, dass wir nicht nur Empfänger dieser Versöhnung sind, dass wir die nicht nur genießen so von Gott, sondern Gott uns den Dienst der Versöhnung anvertraut hat. Als Jesu Stellvertreter, also Jesu ist in den Himmel aufgefahren. Wer macht jetzt Jesu Aufgabe als Botschafter der Versöhnung? Wir. Das bedeutet, dass wir selbst zu Friedensbringern berufen sind. In der Welt um uns herum sehen wir, wie wichtig dieser Dienst heute ist. Da, wo das menschliche Herz oft von Hass und Rache getrieben wird, Und genau in so einer Welt fordert Gott uns auf, Botschafter der Versöhnung zu sein. Was bedeutet das also, inmitten dieser globalen Spannung Botschafter der Versöhnung zu sein? Es bedeutet zum einen, dass wir uns nicht von den Feindseligkeiten dieser Welt anstecken lassen. In der Welt um uns herum, da ist das normal, Feindseligkeit. Und wir lassen uns nicht davon anstecken. Als Jesu Nachfolger sind wir gerufen, eine Stimme der Liebe und der Gnade in der Welt zu erheben. Besonders dort, wo Gewalt und Unrecht herrschen, einzuschreiten. Und das ist ein radikaler Ruf von Jesus, das ist herausfordernd. Aber er ruft, du sollst einschreiten, wo du Gewalt und Ungerechtigkeit siehst. Ein radikaler Ruf, der uns herausfordert, in schwierigsten Momenten für Frieden und Gerechtigkeit einzustehen. Und man könnte da jetzt denken, ja, bei Jesus, da geht es ja eigentlich nur um die Versöhnung zwischen Mensch und Gott. Aber ich sag euch, da wo wir ein Teil davon werden, dass Menschen, dass Beziehung zwischen Menschen wiederhergestellt wird, dass Versöhnung passiert, da ist Gottes Herrlichkeit am Werk. Da passiert Reich Gottes. Da kommt seine Handschrift zum Vorschein. Vielleicht sollten wir also einfach alle, statt unter der Woche irgendetwas in der Gemeinde zu machen, losziehen und Ausbildungen zu Mediatoren und Streitschlichtern machen. Dass wir alle kompetent geschult sind da drin, einzuschreiten und für Frieden und Versöhnung zu sorgen. Das ist eine der Hauptaufgaben, die Jesus uns hier aufteilt. Eine unglaublich wichtige Kompetenz. Wir sind aufgerufen, aktiv in unserer eigenen Umgebung Frieden zu stiften. Und ich glaube, jeder von uns kann da ein kleiner Baustein werden für den Frieden. Durch Worte der Versöhnung, der Heilung, durch das Überwinden von Vorurteilen, durch das Engagement für Gerechtigkeit, durch Gebet. Vielleicht können wir nicht direkt die politischen Konflikte lösen, aber wir können in unserer eigenen Umgebung Frieden bringen. Und ich glaube, das hat oft viel weiterreichende Auswirkungen, als wir uns das vorstellen können. Ich glaube, so eine Tat der Versöhnung, der Heilung, des Friedens, die zieht Kreise, wie ein Stein, den man ins Wasser schmeißt. Und es reicht der kleinste Stein, um die Wasseroberfläche zu durchbrechen. Wie sieht dieser Ruf in die Versöhnung praktisch aus? Wenn es da um die aktuellen Konflikte, wie den Krieg in der Ukraine und Gaza geht. Diese Konflikte haben unglaublich tiefe Wurzeln. Und die sind von vielschichtigen, historischen, politischen, religiösen Faktoren geprägt. Und doch erinnert uns die Bibel daran, dass Gott selbst in den kompliziertesten Situationen eigentlich der Versöhner ist. Und ich habe überlegt, vielleicht ist da die Zeit gekommen für so positiven Größenwahnsinn. Vielleicht geht der Ruf Gottes ja an einen von euch, an eine von euch, dass er dir sagt, hey, mach dich auf den Weg, mach dich schlau, werde Diplomat, geh in diese Länder und wirke für den Frieden mit. Vielleicht kommt die Person, die die Friedensverhandlungen und Friedensgespräche in Gang setzt, aus der FEG Dortmund. Warum nicht? Irgendwoher müssen diese Personen immer kommen. Warum nicht aus der FEG Dortmund? Vielleicht ist das doch ein ganz praktischer Ruf, sich rufen zu lassen, sich einzusetzen vor Ort. Ich will es nur einfach nicht für unmöglich halten oder für unwahrscheinlich. Vielleicht ist jemand hier gerufen. Wenn Gott der Partner ist, dann dürfen wir auch groß denken. Das ist ein netter Gedanke, den ich auch nicht direkt wegnehmen will. Aber für den unwahrscheinlichen Fall, dass sich jetzt hier doch niemand berufen fühlt oder findet, der tatsächlich der Friedensstifter für diese Konflikte wird, was bleibt uns dann? In der Ukraine und im Gazastreifen sind Millionen von Menschen Opfer von Kriegen, die sie nicht verursacht haben. Muss man sich auch mal leben. Die können da erstmal gar nichts zu und werden einfach in Mitleidenschaft gerissen. Diese Menschen und auch alle Betroffenen, die brauchen nicht nur materielle Hilfe, die wir im Bund FEG auch durch Auslandshilfe und das alles machen, die brauchen Hoffnung. Die Menschen in diesen Kriegsgebieten brauchen Hoffnung. Und ganz ehrlich, das klingt erstmal wie eine Floskel. Das klingt erstmal relativ inhaltsleer. Thoughts and prayers. Und damit ist unsere Sache getan. Mehr kriegt ihr nicht von uns. Nee, es geht um materielle Hilfe und es geht um Hoffnung, die aber einen Inhalt hat. Denn was passiert gerade in diesen Regionen, da wo der Krieg herrscht? Da sind doch jetzt nun mal Gewaltspiralen im Gange. Angriff und Gegenangriff, Aktion und Reaktion, Vergeltungsschlag um Vergeltungsschlag. Und eine der natürlichsten Reaktionen von uns Menschen darauf ist, dass der Riss zwischen den Parteien immer tiefer wird, dass der Riss zwischen den Völkern größer wird, dass der Hass aufeinander wächst. Und ihr Lieben, wenn wir da hingucken und das der Fall ist, was für eine Zukunft haben diese Menschen dann? Mit so viel Hass, mit so viel Zerrissenheit, mit so viel Konfliktpotenzial, was für eine Zukunft kann das sein, wo so viel gegeneinander wirkt? Und das heißt für mich wirklich, dass es irgendwo auf der Welt Menschen braucht, die diese absurde Idee von Versöhnung und Wiederherstellung dieser Fahne ein Stück weit hochhalten. Denn diese Hoffnung geht in den Gebieten unter, da, wo es nicht hochgehalten wird. Das ist die natürliche Reaktion. Und ich glaube, das ist wichtig, dass diese Fahne der Hoffnung auf Versöhnung und Wiederherstellung, auf das Gutmachen möglich ist. Ich hatte einen Professor für Missionswissenschaften, den Johannes Reimer, und der hat sich zunehmend zum Ende seiner Dienstzeit, bevor es in die Rente ging, immer wieder in der Weltevangelischen Allianz eingesetzt im Bereich für Frieden und Versöhnung. Und von all seinen Geschichten muss man wahrscheinlich immer so 40% Ausschmückung abziehen, aber immer die 60%, die übrig geblieben sind, was der für Arbeit gemacht hat. Wo der überall hingegangen ist und Völker miteinander versöhnt hat und wo er überall noch Narben in unserer Welt gesehen hat, wo Versöhnung noch nicht passiert ist. Auch das ist ein Ruf und das ist eine Arbeit, die sich unglaublich lohnt. Die Hoffnung, dass es eine Zukunft gibt, in der Versöhnung möglich ist. Diese absurde Hoffnung tragen wir in uns, weil wir an einen Gott glauben, der schon so manch Absurdes möglich gemacht hat. Aber bevor wir diese Hoffnung in die Welt bringen, müssen wir diesen Frieden, glaube ich, auch erstmal selbst erfahren. Die Versöhnung, die Gott uns anbietet, die beginnt in unseren Herzen. Vielleicht gibt es in deinem eigenen Leben Situationen, in denen du dich eigentlich so sehr nach Versöhnung und Wiederherstellung sehnst. Vielleicht gibt es Beziehungen, die zerbrochen sind, Konflikte, die seit Jahren schwelen. Der Friede, den Christus bringt, der beginnt immer in unserem Herzen. Der beginnt bei uns. Und er breitet sich von da dann erst auf die Umgebung aus. Paulus sagt, lasst euch versöhnen mit Gott. Und das ist heute auch ein Aufruf an jeden von uns, jetzt und hier, ganz persönlich. Der erste Schritt zum Frieden in der Welt ist der Friede in mir. Und wenn wir diesen Frieden, den Gott schenkt, in unserem Herzen erleben, dann können wir den auch nach außen tragen. Und dieser Friede, den gibt es bei Gott immer wieder umsonst. Den dürfen wir uns zusprechen lassen von deinem Sitznachbarn im Abendmahl, in der Predigt, die Gnade Gottes, die Vergebung Gottes für dich, die gibt es jeden Morgen neu. Diese Liebe ist für dich jeden Tag da und die spreche ich dir heute zu. Jeden Sonntag kannst du herkommen, jeden Tag mit Gott beten, mit Freunden darüber sprechen und Gnade und Versöhnung für dein Leben in Anspruch nehmen, die Gott schenkt. In unserer Rolle als Botschafter an Christi Stadt, da liegt schon irgendwie auch eine große Verantwortung, aber eben irgendwie auch ein wunderbares Vorrecht. Ey, du darfst an Jesu Stadt Botschafter der Versöhnung sein. Wir dürfen in Jesu Namen Frieden und Versöhnung in eine Welt bringen, die so dringend danach verlangt. Wir haben ein Erbe empfangen, das nicht von dieser Welt ist, sondern von Gott selbst kommt. Und es ist ein Erbe des Friedens, der Gerechtigkeit und der Hoffnung und letzten Endes dadurch immer der Liebe. Das ist deins, dein Erbe. Unser Dienst der Versöhnung, das bedeutet nicht, dass wir alle Probleme lösen können. Aber er bedeutet, dass wir ein Zeichen setzen können. Ein Zeichen in dieser Welt, dass es eben doch auch einen anderen Weg geht, als immer nur auf Vergeltung und ausgleichende Gerechtigkeit aus zu sein. Ein Weg des Friedens und der vorauseilenden Versöhnung, den Jesus uns vorgelebt hat. Ein Frieden, der nicht von menschlichen Anstrengungen abhängt, sondern aus Gottes Gnade entspringt. Und lasst uns in dieser Welt, die eben von Kriegen und Konflikten geprägt ist, diese Botschaft des Friedens verkündigen und nicht aufgeben, für Gerechtigkeit und Versöhnung einzutreten, dafür zu arbeiten und auch zu beten. Und gerade dieses Beten wollen wir heute auch gemeinsam im Gottesdienst machen. Und ich bin ganz ehrlich zu euch beim Gebet. Ich habe oft große Zweifel daran, ob mein Gebet tatsächlich etwas jetzt im Gazastreifen oder der Ukraine verändern kann, wo ich gar nicht vor Ort bin. Und ich glaube, da kann auch niemand eine letztgültige Antwort drauf geben, ob das etwas bringt. Aber dann denke ich mir zwei Dinge. Zum einen bin ich mir sicher, dass das Gebet und der Kontakt in Gott etwas in mir bewirkt und mich ausrüstet, hier vor Ort Friedensstifter zu sein, Friedensbotschafter zu sein. Und dass das vielleicht auch so einen Butterfly-Effekt hat, also ein Windhauch, eine Lawine auslösen kann. Und zum Zweiten denke ich mir, ob Gott eingreift oder nicht, das muss immer noch er entscheiden. Ich kann mir dessen nicht wirklich sicher sein. Aber das muss mich eigentlich nicht davon abhalten, für das Gute in der Welt einzutreten und für diese leidenden Menschen zu beten und mich verbunden mit ihnen zu fühlen. Und darum können wir trotzdem frei beten für diese Anliegen. Und das wollen wir auch gemeinsam heute tun. Und jetzt als Antwort auf die Predigt wird Hans Otto Hohengarten uns ein verfasstes Gebet vorlesen. Und dann gehen wir in eine Zeit der Lieder, des Gesangs, der Gebetsgemeinschaft und des Abendmahls und bewegen diese Gedanken in unseren Herzen.